DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir beschäftigen uns heute mit dem Weltgesundheitstag am 7. April. Im Mittelpunkt diesmal Diabetes. Wir berichten über den möglichen Zusammenhang zwischen Diabetes und Alzheimer.
Wir haben herausgefunden, dass die beiden miteinander wechselwirken können. Die beiden binden miteinander und dadurch, dass sie miteinander wechselwirken, ihre eigene Verklumpung zu unterdrücken, also zu verlangsamen.
Und Dreck hat auch eine gesunde Seite. Mit dem Weltgesundheitstag am 7. April erinnert die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, an ihre Gründung im Jahr 1948. In Deutschland wurde der Weltgesundheitstag zum ersten Mal 1954 begangen. Jedes Jahr gibt es einen Schwerpunkt. In diesem Jahr ist es der Diabetes, die Zuckerkrankheit. Und die kennt doch jeder, beziehungsweise glaubt jeder zu kennen. Aber weit gefehlt. Noch immer gibt es in der Bevölkerung viel Halbwissen zu dieser Krankheit und zahlreiche Mythen. Damit wollen wir aufräumen und haben mal einige Fakten zusammengetragen. Julia Vergin und Nicolas Martin stellen sie vor.
Diabetes, das ist doch diese harmlose Zuckerkrankheit.
Richtig und falsch. Richtig ist, Diabetes wird auch Zuckerkrankheit genannt. Der Begriff geht darauf zurück, dass unbehandelte Diabetiker mit ihrem Urin Zucker ausscheiden und dieser dadurch süßlich riecht. Die Stoffwechselkrankheit lässt sich gut behandeln, doch harmlos ist sie nicht. Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall können Folgen einer Diabeteserkrankung sein, genau wie Nieren- oder Augenschäden. Alle 6 Sekunden stirbt jemand an der Krankheit. Die WHO prognostiziert, dass Diabetes schon im Jahr 2030 die 7. häufigste Todesursache sein wird.
Diabetes bekommt, wer zu viel Zucker isst, oder?
Nicht direkt. Zunächst müssen verschiedene Diabetestypen unterschieden werden. Bei Typ 1 produziert der Körper aufgrund einer genetischen Störung zu wenig Insulin. Bei Typ 2 kann das Insulin nicht richtig verarbeitet werden. Daneben gibt es auch noch weniger verbreitete Formen wie den Schwangerschaftsdiabetes. Der Typ 2 ist sozusagen die erworbene Form, die rund 90% aller Diabetiker haben, den Diabetes mellitus. Er entsteht oft durch Bewegungsmangel und Übergewicht als Folge von zu fettiger, kohlenhydratreicher und zuckerlastiger Ernährung. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren zählt. Zu viel Zucker allein ist nicht die Ursache von Diabetes.
Nur übergewichtige Menschen können an Diabetes erkranken.
Falsch. Zwar ist das Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken, bei Übergewicht doppelt so hoch wie bei Normalgewicht und bei stark übergewichtigen Menschen sogar 3-mal so hoch. Doch der Stoffwechsel von mehr als einem Viertel der Dicken bleibt gesund. Das heißt, auch andere Risiken bedingen Diabetes. Dazu gehören zum Beispiel die familiäre Veranlagung oder das Alter. Ganz geklärt ist das nicht. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass auch bestimmte Enzymwerte eine wichtige Rolle spielen. Generell aber können auch dünne und normalgewichtige Menschen an Diabetes erkranken.
Diabetes ist eine Wohlstandskrankheit.
Ganz falsch. Diabeteserkrankungen nehmen weltweit zu, vor allem Diabetes Typ 1, also Diabetes aufgrund einer genetischen Störung. Diabetes ist eine der weltweit am weitesten verbreiteten Erkrankungen. Rund 7 Millionen Menschen sind es in Deutschland. Schätzungen zufolge leiden etwa 387 Millionen Menschen weltweit unter dieser Stoffwechselerkrankung. Der überwiegende Teil der Betroffenen lebt in wirtschaftlich schwächeren Regionen. Der Diabetes breitet sich weltweit weiterhin aus. Mittlerweile sind vor allem China, Indien und Mexiko betroffen.
An Diabetes leiden nur alte Menschen.
Falsch. Zwar tritt Diabetes mellitus bei älteren Menschen häufiger auf als bei jungen. Doch Diabetes Typ 1 und 2 betreffen alle Altersgruppen. Mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche im Alter unter 19 Jahren haben Diabetes Typ 1. Jährlich gibt es mindestens 2.000 neue Fälle von Kindern und Jugendlichen im Alter von bis zu 14 Jahren. Auch Menschen mit Diabetes Typ 2 werden immer jünger. Die Anzahl der Typ 2 Neuerkrankungen hat sich in den letzten 10 Jahren verfünffacht.
Diabetiker müssen sich täglich Insulin spritzen.
Richtig und falsch. Typ 1 Diabetiker müssen auf jeden Fall Insulin spritzen, weil der Körper das Hormon Insulin nicht mehr selbst produzieren kann. Für Typ 2 Diabetiker stimmt das nicht, zumindest nicht ab dem Zeitpunkt der Diagnose. Zunächst kann der Körper die Insulinresistenz noch kompensieren, indem er größere Mengen des Hormons herstellt. Erst nach vielen Jahren erschöpft sich die Bauchspeicheldrüse und produziert immer weniger. Irgendwann kann die Insulinproduktion ganz aussetzen. Dann brauchen auch Typ-2-Diabetiker Insulin von außen.
Richtig dramatisch wird es, wenn kein Insulin in Reichweite ist.
In Filmen wie Con Air oder Panic Room wälzen sich Diabetiker schwitzend am Boden und brechen zusammen, wenn keine Insulinspritze da ist. So dramatisch läuft der Insulinmangel nicht ab. Die dargestellten Schweißausbrüche mit Krämpfen sind eher Anzeichen einer Unterzuckerung, also einer zu geringen Menge an Glukose im Blut. Bei einer sogenannten Hyperglykämie, also einer krankhaft vermehrten Menge an Glukose im Blut, erwartet die Diabetiker Durst, Kopfweh, Abgeschlagenheit oder auch Übelkeit und Magenkrämpfe. Eine diabetische Ketoazidose, eine schwere Stoffwechselentgleisung, kann allerdings durchaus dramatisch sein. Sie kommt hauptsächlich bei Typ-1-Diabetikern vor, entwickelt sich relativ plötzlich und kann lebensbedrohlich werden.
Menschen mit Diabetes sollten spezielle Diabetiker-Lebensmittel essen.
Falsch. Spezielle Diabetiker-Lebensmittel oder Diät-Lebensmittel müssen nicht sein. Seit Ende 2012 dürfen Lebensmittel sogar nicht mehr als spezielle Diabetikerkost produziert und gekennzeichnet werden, weil das irreführend für die Erkrankten ist. Durch den Aufdruck für Diabetiker geeignet wird dem Konsumenten weisgemacht, das Produkt könne ohne Konsequenz für die Therapie verzehrt werden. Dennoch muss auch bei Diabetikerkeksen auf die Kohlenhydratmenge und den Energiegehalt geachtet werden. Insgesamt gelten für Diabetiker die gleichen Regeln einer gesunden Ernährung wie für Menschen ohne Diabetes. Wenig Fett, Zucker und Salz in Maßen, viel Gemüse und Früchte.
Und das ist ja nicht nur, das wissen wir alle, bei Diabetes Typ 1 und 2 gut. Aber es gibt auch noch Typ 3 Diabetes. Davon sprechen Wissenschaftler, wenn es um Alzheimer geht. Es mag überraschend klingen, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen Insulinstoffwechsel und kognitiver Leistungsfähigkeit. Ein niedriger Insulinspiegel im Blut und eine Insulinresistenz im Gehirn sind Kennzeichen von Alzheimer. Die Schädigung von Blutgefäßen im Gehirn ist ein weiterer Faktor, der sowohl Diabetes als auch Demenz bestimmt. Neueste Forschungen zeigen, dass diejenigen, die schon im mittleren Lebensalter an Diabetes erkrankt sind, auch ein höheres Risiko haben, an Demenz zu erkranken. Es gibt da erstaunliche Parallelen. Da stellt sich die Frage, ob man die beiden Erkrankungen nicht ähnlich behandeln könnte. Jan Tuczynski hat sich erkundigt.
Anfang der 2000er Jahre kamen die ersten Studien, die belegten, ein Großteil dieser Diabetiker hat ein hohes Risiko, später Alzheimer zu bekommen. Der Neurowissenschaftler Christian Hölscher von der britischen Universität Lancaster erklärt, woran das liegen könnte.
Der Zusammenhang ist sehr wahrscheinlich der, dass Insulin nicht mehr funktioniert. Und verschiedene Untersuchungen haben dann gezeigt, dass im Gehirn von Leuten mit Alzheimer-Krankheit, dass da auch Insulin seine Arbeit nicht mehr macht. Also das Signal kommt nicht an.
Sprich, im Gehirn von Alzheimer-Patienten wird das Insulin nicht mehr verarbeitet, das den Blutzuckerspiegel reguliert. Deshalb bekommt das Gehirn zu wenig Energie, was für die Nervenzellen fatal ist.
Wenn dieses Signal nicht mehr ankommt, dann können die sich nicht mehr so regenerieren. Und weil Neurone unser ganzes Leben lang halten müssen, die werden nicht neu entwickelt oder ausgetauscht. Daher kann es dann sein, dass über Jahrzehnte hinweg sammelt sich das an sozusagen, der Schaden häuft sich an und dann im Alter zeigt sich das dann in der Form von Alzheimer oder auch Parkinson.
Wenn die Neuronen sich nicht mehr erholen können, dann werden an den Nervenzellen die berüchtigten Amyloid-Plaques aus Eiweiß gebildet. Verklumpungen, die je nach Interpretation als Auslöser oder Folge der Alzheimer-Erkrankung gelten. Christian Hölschers These war, wenn das Insulin auch bei Alzheimer-Patienten nicht mehr richtig verarbeitet wird, dann könnten doch Diabetes-Medikamente diesen Patienten helfen. Er machte den Versuch an der Maus. Transgene Mäuse, die Alzheimer entwickelt hatten, bekamen 2 Medikamente auf der Basis von Hormonen aus dem Darm, die die Verarbeitung von Insulin steuern. Und siehe da.
Im Tierversuch konnten wir zeigen, dass die Entwicklung der Krankheit gestoppt wird. Wir konnten sogar zeigen, dass neue Synapsen sich entwickelten und die bestehenden Synapsen geschützt werden und wieder normal funktionieren.
Bei den Tieren hat sich das Insulinsignal im Gehirn wieder normalisiert. Das verstärkt Christian Hölschers Annahme, dass das schlecht verarbeitete Insulin den Schlüssel zu einer Alzheimer-Behandlung liefert. Aphrodite Caponiotu hat dazu noch eine andere Idee. Die Chemikerin der Technischen Universität in München hat herausgefunden, dass die Verklumpungen der Eiweiße, also der Plaques, sowohl bei Diabetes als auch bei Alzheimer miteinander in Beziehung stehen. Bei Alzheimer lagern sich diese verklumpten Eiweiße im Gehirn ab, bei Diabetes in der Bauchspeicheldrüse.
Wir haben herausgefunden, dass die beiden miteinander wechselwirken können. Wir haben gefunden, dass die beiden binden miteinander und in der Lage sind, dadurch, dass sie miteinander wechselwirken, ihre eigene Verklumpung zu unterdrücken, also zu verlangsamen.
Das wiederum würde bedeuten, wer die eine Krankheit behandeln will, also die Verklumpung verhindert, der beeinflusst auch die andere Krankheit. Um herauszufinden, ob das so ist, haben die Forscher künstliche kleinste Proteine, also Eiweiße, im Labor hergestellt und getestet, ob damit die Verklumpung verhindert werden kann. Ergebnis: Sie kann. Im Reagenzglas ist es gelungen, 8 dieser Moleküle herzustellen, die Verklumpung der Plaques verhindern konnten. 4 dieser Moleküle können sogar noch mehr.
Oder sie können auch beide gleichzeitig unterdrücken, also beide zusammen. Und somit wären solche Moleküle Leitstrukturen für die Entwicklung von Medikamenten.
Doch Aphrodite Caponiotu warnt vor zu frühen Hoffnungen. Ein Medikament auf der Basis ihrer Forschung wird es erst in einigen Jahren geben. Noch sind die Wirkstoffe nicht einmal im Tierversuch, geschweige denn am Menschen getestet. Christian Hölscher ist da in Lancaster schon weiter. Er startet gerade eine klinische Studie mit 200 Alzheimer-Patienten, die Diabetes-Medikamente bekommen. Mit den Ergebnissen rechnet er in etwa einem Jahr.
Kinder sollten öfter im Dreck spielen. Das ist bekannt, denn das stärkt ihr Immunsystem und es macht auch noch Spaß. Kinder, die auf einem Bauernhof oder auf dem Land aufwachsen, sind meist weniger anfällig für Allergien, später besser vor Überreaktionen des Immunsystems geschützt und damit vor vielen Erkrankungen. Das ist aber noch nicht alles. Die Forschung, warum Dreck gesund sein kann, die geht weiter, wie Moritz Pompel berichtet.
Ganz zentral ist offenbar ein Enzym, dessen Name eher an eine Autobahn erinnert, A20. Jeder von uns hat es, und zwar genau da, wo eingeatmete Schmutzpartikel auf den Körper treffen, in der Schleimhaut, der Atemwege und der Lunge. Wenn die Zellen dort mit dem Staub in Berührung kommen, aktivieren sie in ihrem Innern das Enzym A20, und das hat eine wichtige Kontrollfunktion. Es hemmt, grob gesagt, die Abwehrzellen des Immunsystems, verhindert also eine zu heftige Reaktion der körpereigenen Abwehr. Natürlich ist die Sache im Detail etwas komplizierter. A20 verhindert, dass eine bestimmte Stelle im Erbgut unserer Zellen abgeschrieben wird, und zwar genau die Stelle, auf der die Bauanleitung für Entzündungsbotenstoffe liegt, sagt Erika von Mutius, Leiterin der Asthma- und Allergieambulanz am Uniklinikum München.
Und wenn A20 aktiviert ist, dann können auch diese ganzen Entzündungsbotenstoffe nicht mehr ausgeschüttet werden. Und weil allergisches Asthma eine Entzündung in den Atemwegen ist, wird es dadurch verhindert.
Das hat Erika von Mutius zusammen mit belgischen und französischen Forschern in einer ganzen Reihe von Untersuchungen gezeigt. Hier die 2 interessantesten. Erstens ein Versuch an Mäusen. Die Forscher haben bei ihnen das Gen für A20 aus dem Erbgut entfernt. Das heißt, die Mäuse hatten in ihren Lungen kein A20 mehr. Bekamen sie jetzt Stallstaub oder Bakterienbestandteile zum Einatmen, dann entwickelten sie allergisches Asthma. Ihr Immunsystem reagierte sozusagen über, weil die Schleimhautzellen Unmengen an Entzündungsbotenstoffen ausschütteten. Ganz im Gegensatz zu Kontrollmäusen mit normalem A20.
Das heißt, man braucht das A20, um diesen Schutz, zumindest bei der Maus, zu haben. Die Frage ist, spielt es bei Menschen auch so eine Rolle?
Um das herauszufinden, haben die Forscher in einem zweiten Test untersucht, wie menschliches Lungengewebe auf den Staub reagiert. Natürlich nicht am lebenden Patienten, sondern in Zellkulturen, und zwar von gesunden Menschen und von Asthmatikern. Das Ergebnis: Im gesunden Gewebe war A20 nach dem Staubkontakt in viel größeren Mengen vorhanden und damit bildeten sich auch weniger Entzündungsmoleküle. Die Frage wird jetzt sein, ob man mit künstlichem A20, zum Beispiel als Spray, Allergien irgendwann direkt behandeln kann oder ob sich zumindest die natürliche A20-Produktion ankurbeln lässt. Für Patienten mit Asthma oder anderen Allergien könnte das die Lösung sein. Martin Ehrenschwender vom Institut für klinische Mikrobiologie und Hygiene in Regensburg sieht allerdings ein großes Problem.
A20 ist in nahezu allen Körperzellen vorhanden, es ist auch in allen Immunzellen vorhanden.
Also nicht nur in der Lunge, sondern zum Beispiel auch im Darm, der bei der Immunabwehr eine entscheidende Rolle spielt. Würde auch dort künstlich zugeführtes A20 wirken, dann könnte das gesamte Immunsystem herunterreguliert werden, mit allen möglichen Konsequenzen. Schwere Infektionen oder sogar Krebs. Das künstliche A20 oder der Stoff, der das natürliche A20 aktiviert, dürfte im Idealfall also nur an einer bestimmten Stelle im Körper wirken.
A20-Aktivierung in der Lunge, das wäre eine Möglichkeit, sowas therapeutisch zu nutzen. Aber da ist man natürlich noch ein bisschen davon entfernt, weil es nicht so einfach ist, ein Protein gezielt in ein Körperkompartiment zu bringen und da begrenzt auf dieses Kompartiment dann die Wirkung aufrechtzuerhalten.
Bei aller Euphorie bleibt also die Erkenntnis, dass unser Immunsystem immer noch am besten von alleine lernt, wie es mit Stallstaub umgehen soll, ganz ohne künstliches A20. In einem dritten Versuch bekamen die Labormäuse nämlich 2 Wochen lang Staub zum Einatmen, eine Kontrollgruppe dagegen nur eine Salzlösung. Das Ergebnis, die Gruppe, die sich an den Schmutz gewöhnen durfte, hatte hinterher sehr viel seltener Asthma als die Kontrollmäuse. Übertragen auf unsere Kinder heißt das, zum Spielen ab in den Stall.
Damit sind wir am Ende unserer Sendung zu Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.